ARD. Wir machen sauber, wir werden noch verrückt vor Freude hier. Wir wollen allen zeigen, dass wir zusammenarbeiten, auch ohne Assad. Hand in Hand, wir sind doch alle Syrer, ein Volk.
Es ist, als wäre eine graue Decke von dem Land genommen worden. So beschreibt unsere Korrespondentin ihre ersten Eindrücke aus der syrischen Hauptstadt Damaskus. Wir hören ihre Reportage gleich.
Finanziell geht es uns schlecht, sagt die neue Übergangsregierung in Syrien und warnt vor allzu großen Hoffnungen.
Was kann, was sollte die Welt jetzt für Syrien tun? Die deutsche Außenministerin hat sich heute dazu geäußert und erste Schritte genannt, die Berlin gehen will.
Die Ukraine beschäftigt heute ein russischer Angriff auf das Zentrum der Großstadt Saporischschja. Mehrere Menschen sollen dort ums Leben gekommen sein.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. An Tag 4 nach dem Sturz des Assad-Regimes wird langsam sichtbarer, wie Syrien, wie Damaskus denkt und fühlt. Denn immer mehr Journalistinnen und Journalisten erreichen die syrische Hauptstadt und erzählen vom Alltag unter der inzwischen neuen Führung. ARD-Korrespondentin Anna Osius ist eine davon und ihre spannende Reportage hören wir gleich. Jan Buscher aus der NDR-Nachrichtenredaktion ist auch bei mir. Hallo Jan.
Hallo Tarek.
Bevor Anna Osius zu Wort kommt, Jan, du hast auch geschaut, was Nachrichtenagenturen und Reporter heute aus Syrien berichten, was in den verschiedenen Landesteilen passiert ist.
Es ist weiterhin leider nicht überall so geordnet und wohl auch friedlich wie rund um Damaskus. Immer wieder wird von Kämpfen berichtet, woran man sehen kann, dass die Islamistengruppe HTS, die in Damaskus und anderen großen Städten die Behörden übernommen hat, nicht überall die Kontrolle hat. Ein Schauplatz der Gewalt waren zuletzt die kurdischen Gebiete im Norden Syriens, wo türkeinahe Kämpfer Kurden vertrieben haben sollen. In der Stadt Manbij sollen sich Kurdenmilizen jetzt zurückgezogen haben, offenbar nach einem Waffenstillstand mit türkischen Milizen. Das berichten Nachrichtenagenturen. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Hier und anderswo sind die Machtverhältnisse also wohl eher unbefriedigend gelöst und weitere Kämpfe sind möglich.
Was sagt denn die neue syrische Übergangsregierung dazu? Wie ist die heute aufgetreten?
Mohammed al-Bashir heißt ja der neue Übergangsregierungschef in Damaskus. Bis März soll er erstmal regieren. Und er gibt sich weiterhin gemäßigt und friedlich gegenüber allen religiösen Gruppen im Land, auch gegenüber Minderheiten und ehemaligen Anhängern des Assad-Regimes. Syrien ist jetzt ein freies Land. Kommen Sie zurück zu uns, rief er den im Ausland lebenden Syrern zu. Das Ganze in einem Interview, das er der italienischen Zeitung Corriere della Sera gegeben hat. Den Sicherheitsaspekt hat er zum wichtigsten Punkt erhoben. Sicherheit und Stabilität solle in allen Regionen des Landes wiederhergestellt werden. Immerhin ist schon die nächtliche Ausgangssperre in Damaskus aufgehoben worden. Al-Bashir warnt aber auch vor allzu großen Hoffnungen. Finanziell geht es Syrien schlecht, hat er gesagt. In den Kassen seien nur noch syrische Pfund, die wenig oder gar nichts mehr wert seien. Soll auch heißen, Syrien braucht jetzt dringend Hilfe.
Dann gehen wir jetzt in die syrische Hauptstadt, wo es eine gewisse Stabilität im Moment zu geben scheint. Anna Osius ist eine der internationalen Reporterinnen, die schon in Damaskus ist. Sie hat uns spannende Eindrücke mitgebracht von ihrer Einreise nach Syrien und von den Treffen mit Syrerinnen und Syrern, von denen viele, aber nicht alle zufrieden sind.
Es ist noch ganz früh am Morgen, als wir uns in der libanesischen Hauptstadt Beirut auf den Weg machen. Zwei Autos, vollgetankt und beladen. Das Ziel, Damaskus, die syrische Hauptstadt jenseits der Berge, nur gut 100 Kilometer entfernt und doch unendlich weit weg. Wer nach Syrien will, muss erstmal über die Grenze. Die Stimmung ist angespannt. Wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Wer sind die islamistischen Aufständischen, die jetzt in Syrien das Sagen haben? Wie behandeln sie Journalisten? Und werden wir überhaupt reingelassen an der Grenze? Wir wissen es nicht. Boxenstopp am letzten libanesischen Rastplatz. Hier kann man Geld tauschen. Für 100 Dollar schiebt uns der Kassierer einen hohen Stapel syrisches Geld hin. Das Konterfei von Präsident Assad lächelt auf der Banknote. Vermutlich nicht mehr lange. Vor dem Restaurant steigt Mohammed gerade wieder in sein Auto. Der Syrer kommt gerade aus Damaskus. Aber dort bombardieren pausenlos die Israelis, berichtet er. Die Geräusche der israelischen Bombardierungen haben nicht aufgehört. Die Angriffe erschüttern alles und jeder Angriff war lauter und heftiger als der vorherige.
Vor der Grenze kontrollieren wir unsere schusssicheren Westen mit der großen Aufschrift Presse und die Helme. Sicher ist sicher. Es ist viel los am Grenzübergang, vollbepackte Autos mit Syrern, viele Journalisten. Wir müssen raus aus den Autos zu den libanesischen Behörden, der Pass wird gestempelt. Dann sind wir im Niemandsland. Gefühlt lange Minuten fahren wir durchs Niemandsland. Dann der syrische Grenzübergang oder das, was davon noch übrig ist. Als wir das letzte Mal vor Jahren hier waren, wurden wir von grimmigen uniformierten Beamten lange befragt und hatten weiche Knie. Heute am Kontrollposten Milizionäre mit Kalaschnikows und Munitionsgürteln, fröhlich winkend und mit breiten Grinsen auf dem Gesicht. Ahlan wa sahlan, herzlich willkommen in Syrien. Wir werden einfach durchgewunken.
No controls at all.
Wir haben hier niemanden verletzt, getötet oder geschlagen, beteuert Kämpfer Ibrahim. Die Assad-Soldaten haben einfach ihre Waffen niedergelegt und sind geflohen. Wir haben ihnen Sicherheit garantiert und gesagt, dass wir ihnen nichts tun werden. Am Grenzposten liegt ein teurer Geländewagen auf der Seite. Die Windschutzscheibe ist von Einschusslöchern durchsiebt. Ganz so friedlich ist es hier offenbar nicht immer. Kurz hinter uns passiert Abu Abdu die Grenze, das Auto vollgestopft mit seinen vier kleinen Kindern, seiner Frau und Unmengen an Gepäck. 15 Jahre lang war der Syrer nicht in seiner Heimat und kann sein Glück kaum fassen. Ich bin so glücklich. Ich war seit 15 Jahren nicht zu Hause. Alle meine vier Kinder sind im Libanon geboren. Das Gefühl, über die Grenze zu fahren, ist unbeschreiblich. Und dann sind wir endlich in Damaskus. Vom Ausnahmezustand ist nur wenige Tage nach dem Sturz des Diktators auf den ersten Blick nicht mehr viel zu spüren. Die Straßen sind belebt, die Menschen gehen einkaufen. Beim Aussteigen knirschen leere Patronenhülsen unter den Füßen und in der Innenstadt wird gefeiert und aufgeräumt. Mariam schiebt einen Haufen Patronenhülsen, Reste von zerrissenen Assad-Bildern und alten Fahnen mit dem Besen zusammen. Gemeinsam mit einigen anderen Frauen hat sie spontan einen Aufräumtrupp in der Innenstadt gebildet. Wir machen sauber, wir werden noch verrückt vor Freude hier. Wir wollen allen zeigen, dass wir zusammenarbeiten, auch ohne Assad. Hand in Hand, wir sind doch alle Syrer, ein Volk. Nebenan wird gefeiert. Auf dem riesigen Kreisverkehr, dem zentralen Platz in der Innenstadt, steht ein verlassener russischer Panzer und dient als Hüpfburg und Tanzfläche. Dutzende Jugendliche und Kinder haben ihn erklommen, posieren für Fotos, jubeln. Die Vorbeifahrenden hupen, Leute winken aus den Autofenstern, rufen herzlich willkommen. Es ist, als wäre für einen Augenblick eine graue Decke von diesem Land genommen worden. Die Angst weg. Die Angst, die in uns war, ist verschwunden, erzählt Gemüsehändler Ibrahim. Ich hatte immer Angst, zum Militärdienst eingezogen zu werden. Deshalb bin ich nicht mehr ausgegangen. Jetzt geht es uns besser. Aber ist die Angst wirklich verschwunden? Oder sind nur die, vor denen man Angst haben muss, andere geworden? Zwischen den Feiernden überall Kämpfer mit langen Bärten und Sturmgewehren, eindeutig Islamisten. Die neuen Herrscher Syriens wirken nicht wie spontane Sympathieträger.
I don't trust him at all.
Alain glaubt all diesen friedlichen Versprechungen nicht. Empört deutet der gut gekleidete Mann auf einen Tross bärtiger Kämpfer, der gerade mit breiter Brust und festem Schritt vorbeizieht.
Unacceptable.
Das ist nicht mein Syrien, sagt er. Diese Kämpfer sind Terroristen. Als Chemiker war er zuständig für Assads nukleare Forschungslabore, erzählt er, und hat jetzt Angst um sein Leben. So mancher, mit dem wir sprechen wollen, traut sich nicht, etwas zu sagen. Mehr als 50 Jahre Diktatur und Spitzelstaat haben in Syrien tiefe Spuren hinterlassen. Assads Anhänger sind heimlich immer noch da. Syrien sei jetzt wie eine Katze ohne Klauen, sagt ein Mann leise, und schaut auf ein zerrissenes Assad-Porträt auf dem Boden. Was sollen wir machen, sagt auch Elias, ein Christ, der traurig ist, dass dieses Jahr die Weihnachtsgottesdienste wahrscheinlich ausfallen werden. Er hofft, dass die neue Freiheit für Syrien etwas Gutes wird. Freiheit bedeutet, dass wir auf einmal alle sprechen dürfen, unsere Gefühle und Meinungen ausdrücken können. Jeder darf das, und das macht uns Angst.
Wir können alles. We are
scared. ARD-Reporterin Anna Osios mit Stimmen aus Damaskus. Freude, aber auch Sorgen sind dort also zu hören. Wie könnte es unter der neuen vorläufigen Führung in Syrien weitergehen? Und was könnte das Ausland tun? Wie könnte es helfen? Meine ZDF-Kollegin Eva-Maria Lemke hat darüber mit Dr. Andreas Reinecke gesprochen. Er war der bis heute letzte deutsche Botschafter in Damaskus, bevor die Botschaft 2012 wegen des Bürgerkriegs ihre Arbeit eingestellt hat. Heute ist er Direktor des Deutschen Orient-Instituts und Andreas Reinecke hat sich zunächst zum syrischen Übergangsregierungschef al-Bashir geäußert und zur Frage, was von ihm zu erwarten ist.
Das wissen wir bislang noch nicht im Einzelnen. Er ist Regierungschef in der Region Idlib gewesen. Er hat also ein Minimum an Verwaltungserfahrung. Das spricht zunächst einmal für ihn. Das Regime dort um die Region Idlib war ja so, dass es zumindest die Minderheiten mit einbezogen hat. Entspricht nicht unseren absoluten Menschenrechtsstandard. Also von daher gesehen sieht es aus, als ob es ein vernünftiger Schritt ist, ihn jetzt auch mit der Regierung in Gesamtsyrien zu beauftragen. Ob er dann das richtig macht, werden wir sehen, die alten Kräfte sollen ja zum Teil mitwirken. Also auch hier würde ich sagen, zunächst mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Weiten wir noch mal den Blick. Syrien ist ja immer ein Land gewesen, in dem viele Staaten ihre Interessen verfolgt haben. Gerade ganz besonders deutlich Israel und die Türkei. Israel zerstört Militäranlagen, nimmt sogar Gebiete ein. Die Türkei kämpft scharf gegen die Kurden im Norden. Beide nutzen also diese unübersichtliche Lage quasi aus. Wer könnte und wer müsste sie jetzt stoppen?
Ja, das ist, glaube ich, Teil dessen, was wir als internationale Gemeinschaft auch sehen müssen. Es mag militärische Gründe dafür geben, dass die Israelis und die Türken so vorgehen, wie sie vorgehen. Ob das politisch klug ist, ist eine ganz andere Frage. Auf jeden Fall ist zunehmende Gewalt in dem Land ein Problem, denn es erlaubt natürlich Gruppen, die möglicherweise gegen al-Julani sind und radikaler sind, ein mögliches Chaos zu nutzen. Und wir haben kein Interesse an einem Chaos und deswegen sollten wir alle darauf einwirken, dass sowohl Israel als auch die Türkei sich zurückhalten und das zukünftige Syrien friedlich gestalten. Nur mit Syrien und mit den Syrern kann das geregelt werden, nicht gegen die Syrer.
Eine Frage noch zur deutschen Rolle oder zur Rolle der EU. Was können die EU, was kann Deutschland in diesem unübersichtlichen Konflikt eigentlich gerade erreichen?
Ich glaube, wir müssen zwei Dinge tun. Das erste, ich hatte schon erwähnt, Kontakt aufnehmen mit al-Julani. Wir wissen nicht, ob es ein lupenreiner demokratischer Staat in unserem Sinne sein wird. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass das nicht ist. Aber es wird sicherlich besser sein, als vorher war. Und er wird in irgendeiner Art und Weise eine Legitimität haben. Also muss man Kontakte mit ihm aufnehmen. Das kann auf unterer Ebene sein. Man kann einen Gesandten senden. In der Europäischen Union kann man natürlich auch überlegen, ob die neue hohe Repräsentantin Kallo nicht mal nach Damaskus fliegt. Das ist jetzt vielleicht nicht heute und morgen der Fall, aber vielleicht übermorgen. Und das Zweite ist, dass wir sicherlich von der humanitären Hilfe jetzt zu einer Aufbauhilfe gehen. Es muss Syrien besser gehen, es muss den Syrern besser gehen. Und da können wir unterstützen. Da können wir natürlich auch bestimmte Erwartungen an die neue Regierung formulieren. Aber ich glaube, beides ist wichtig, damit es den Syrern besser geht. Wir sollten Vertrauen in sie haben. Die können das schon. Die können schon ihr eigenes Land wieder aufbauen. Das sollten wir nicht so immer tun, als ob das alles von außen geschehen muss.
Der ehemalige deutsche Botschafter in Syrien, Andreas Reinecke im ZDF. Jan, bleiben wir bei diesem diplomatischen Appell, den wir eben von Herrn Reinecke gehört haben. Was sagt denn Deutschland bisher dazu?
Heute hat sich die deutsche noch Außenministerin geäußert, Annalena Baerbock. Die Zukunft Syriens bezeichnet sie als vollkommen unklar. Baerbock sprach von einem Moment der Hoffnung. Dennoch sei jetzt erstmal akute humanitäre Hilfe nötig. 8 Millionen Euro Soforthilfe stellt Deutschland bereit. Und, das ist besonders interessant, es wird einen deutschen Sonderkoordinator für Syrien geben. Nämlich Baerbocks Staatsminister Tobias Lindner von den Grünen. Er soll dafür sorgen, dass Deutschland in dem Land präsenter wird, wie Baerbock es gesagt hat. Erste diplomatische Kanäle zur neuen syrischen Übergangsführung sind also in der Zukunft zumindest denkbar.
Mehr als diplomatische Kanäle gibt es zurzeit aus einem EU-Land nach Russland. Und damit kommen wir zum Krieg in der Ukraine. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat mal wieder mit dem russischen Präsidenten gesprochen, Wladimir Putin. Das berichtet zumindest der Kreml. Und Orban bringt sich wohl mal wieder als Vermittler ins Gespräch. Jan, du hast heute auch alle neuen Entwicklungen zur Ukraine beobachtet. Diese Alleingänge von Orban, kommen die bei den EU-Partnern vermutlich nicht so gut an, oder?
So war es zumindest im Sommer, als Viktor Orban sogar nach Moskau gereist ist, um dort persönlich mit Putin zu sprechen. Die EU will lieber mit einer Stimme gegenüber Russland auftreten. Und zwar mit einer sehr pro-ukrainischen. Das gilt vermutlich gerade jetzt, wenn in den USA bald ein neuer Präsident ins Weiße Haus einzieht, der die Militärhilfen für die Ukraine kürzen will und schnelle Verhandlungen mit Russland fordert.
Wie sieht denn die Lage in der Ukraine heute aus?
Von einem verheerenden Raketenangriff berichten die Behörden in der Großstadt Saporischschja. Mitten im Zentrum soll eine kleinere Klinik getroffen worden sein. Die Ukraine spricht von mindestens 8 Toten und etwa 20 Verletzten. Die Angaben lassen sich wie so oft kaum unabhängig überprüfen. Ukrainische Rettungskräfte berichten von einem stundenlangen Bergungseinsatz mit zumindest einem Erfolg. Nach 7 Stunden sollen 2 Frauen lebend unter den Trümmern gefunden worden sein.
Hoffnungsvolle, aber auch konfliktreiche Zeiten in Syrien und ein dramatischer Winter für die Ukraine. Morgen gibt es eine neue Folge von Krieg und Terror. Also lasst uns ein Abo da, dann verpasst ihr gar keine Folge mehr. Tarek Yusbashi und Jan Busche sagen Tschüss.
Bis morgen.